Hier ist das Kiezradio auf www.klausenerplatz-kiez.de. Ja, wir sind heute zu Gast in der Kastanie, eine der ältesten Kneipen im Kiez, jedenfalls so aus meiner Geschichte auf jeden Fall. Und gegenüber von mir sitzt Uschi und Peter, Inhaber der Kastanie seit langer Zeit. Wir kennen uns, also ich bin ungefähr Mitte der 70er Jahre hierher gezogen. Da waren die beiden schon da. Ich sag mal Hallo und darf auch nebenbei noch vorstellen, Erika ist mit dabei, die auch schon fürs Kiezradio Sendung gemacht hat. Schönen guten Abend. Hallo Uschi erstmal.
Hallo. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Gut, fangen wir mal an. Seit wann habt ihr denn die Kastanie übernommen?
Also wir haben übernommen 1973 im Frühsommer. Und zunächst war es also so, dass 7 Kollektivmitglieder, hieß es damals, die Gaststätte aufgemacht haben. Das waren also Architekten, Mediziner dabei,
die noch studierten.
Und dann man dachte, man könnte mit dem Lokal eigentlich so ein bisschen den Lebensunterhalt zum Studium dazu finanzieren. Schnell wurde allerdings erkannt von 5 der 7, dass Gastronomie doch mit mehr Arbeit und Aufwand verbunden ist, als man vielleicht von vornherein angenommen hat. Übrig blieben dann Uschi, Udo und ich. Und wir haben das dann die nächsten 5 Jahre zusammen gemacht, bis unser Partner Udo ausgestiegen ist und seit der Zeit ist Rüdiger dabei.
Ja. Wann war das nochmal? Wann habt ihr übernommen?
Also von 73, 15. Mai war Stichtag. Und die ersten 2 Jahre, wie gesagt, lief es als Kneipenkollektiv und dann blieben 3 übrig, die das dann weitergeführt haben.
Ja, und das waren ja auch noch andere Zeiten im Kiez hier. Also ich bin ungefähr, wie ich schon gesagt habe, 75 hierher gekommen und ich kann mich noch selber erinnern. Da gab es Abdel Wahed Askar.
Mit Wahed wohnte ich zusammen in der Wohngemeinschaft. Das heißt, er kam gerade aus Paris und hat eine Wohnung gesucht oder ein Zimmer. Und bei uns war gerade eins frei und dann ist er zu uns mit eingezogen. Ja.
Und an eine Geschichte kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Da gab es 2 Holländer. Den Just und den Nico, das waren Freunde von Wahed. Und die Kinder, ich kann mich an die Kinder damals erinnern, das war ja noch anders als die Kinder von heute, so Banden draußen und stromten überall rum. Und dann die beiden oder die alle 3 waren Filmemacher. Und dann habt ihr hier ein Kino installiert. Ja. Ich kann mich erinnern, da war vorne noch die Mauer, dann wurde hier ein Loch durch die Küche gemacht und sonntags nachmittags gab es für die ganze Kinderbande Jacques Tati-Filme.
Ja. Kinderfilme. Das war also eine spannende Geschichte. Und zwar waren wir natürlich der Meinung, dass wir hier in der Kastanie auch den politischen Film zeigen müssten. Also nachts um 1 gab es dann Z von Kavras oder die Stunde der Hochöfen oder was auch immer.
Frauenfilme
nicht zu vergessen. Und unser holländischer Freund Just hat die Filme besorgt. Und die hatten auch Zugang zur Filmakademie. So, das war also die Gerätschaften. Wir haben ja 32 mm Filme gedreht, vorgeführt und 16er. Und wie gesagt, das lief Freitagnacht, das Kinoprogramm. Und Sonntag und Samstagnachmittag Kinderfilme. Da kam allerdings so nach einem Dreivierteljahr unsere damalige Verpächterin, wir hatten also ja nur kurze Verträge, und sagte, naja, jetzt machen Sie hier auch noch Kino, dann werde ich mal die Pacht um die Hälfte erhöhen. Und das war natürlich für uns eine schwierige Situation, weil so viel blieb hier nicht hängen und das Filmgeschäft war natürlich reiner Zuschuss.
Die Kinder, das war alles umsonst für die Kinder. Dann hatten wir immer
und dann haben wir nach einem,
also wir haben daran nichts
nach, verdient. Haben wir nach einem Jahr das wieder eingestellt. Es gab natürlich auch Probleme mit Brandschutz und Fluchtweg und diese ganzen Geschichten. Also das war schon nicht so einfach. uns blieb gar nichts anderes übrig, als das Kleinkino wieder einzustellen.
Aber es war wunderschön.
Ja, wunderschön war
es. Es war herrlich.
Ja. Auch die Kinder fand ich damals so, und das war irgendwie ganz, wir waren die Studis, die Freaks, wir waren anders als die Eltern und ja, die waren unheimlich gerne bei uns, die kamen uns nachmittags besuchen.
Wir sind mit denen dann auch mal im Zoo und dann Ausflüge
also
gemacht.
Also wir haben
und so.
Ausflüge noch mit denen gemacht.
Wenn mal kein Film passender zur Verfügung stand, dann wurde eben ein Ausflug in den Zoo organisiert und sowas alles, das war schon toll.
Ja. Es war auch schwierig, dann Filme zu bekommen, die nicht allzu viel gekostet haben. Also wenn wir dann in Frankfurt bestellen mussten, dann kostete so ein Film fürs Wochenende, es musste ja fürs Wochenende sein, ich weiß noch, 500 ja, Mark. Oder also. Und dann haben eben, wenn der Wachet den Film gezeigt hat, oder Resa, die brauchten natürlich auch Geld, die hatten ja auch nichts. Und es war dann, also es war wirklich kompliziert. Und dann die Mieterin auch noch, die Vermieterin.
Die hat sich beklagt,
ja,
oder?
Die hat gesagt, sie will, wenn wir weiter Filme zeigen, eben die Pacht erhöhen.
Und zwar ging das dann, weiß ich, es lief ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, und dann mussten wir es einstellen. Also es, wie gesagt, aber wichtig war natürlich nicht nur die finanzielle Frage, sondern auch die Tatsache, dass wenn man da hinten irgendwie ein Brand ausbricht, wir in Teufelsküche gekommen wären, weil die Fluchtwege natürlich auch nicht da waren, die man hätte gebraucht für so ein kleines Kino. Ja. Gut, dann haben wir das wieder eingestellt und dann kamen ja so langsam die 80er Jahre, da war hier im Kiez die Hausbesetzerzeit und da war die Kastanie auch integriert mit Unterstützungsmaßnahmen, weiß ich, sei es, dass wir Nudeln geliefert haben oder Versammlungsraum zur Verfügung gestellt haben.
Und gegenüber war
und
Lagerland.
Dann, und als dann die Hausbesetzungen beendet wurden, entstand auf dem nassen Dreieck eine Zeltstadt, die natürlich keine Wasserversorgung hatte und war heißer Sommer, glaube ich, 83. Da gab es also auch keine kalten Getränke, sodass wir sowohl Toiletten, Wasser, Reinigungsgelegenheiten, Eis und alles Mögliche zur Verfügung gestellt hatten. Und es war also eine sehr spannende Zeit, also auch gerade diese Jahre 81 bis 83. Und dann waren ja die ersten 10 Jahre schon vorbei. Wir kriegten dann auch einen festen Mietvertrag von der WIR in den frühen 80er Jahren mit einer längeren Laufzeit, sodass man also sich auch so eine Perspektive mit der Gaststätte hatte. Vorher war es ja so, dass wir immer nur jährlich kündbare Pachtverträge hatten mit einer, sagen wir mal, schwierigen Verpächterin. Und das war dann zu Ende.
Ja. Also war dann mehr Perspektive in der Sache.
Und dann haben wir die Möglichkeit, das so lange zu machen, wie wir es eben bis jetzt gemacht haben. Wir sind ja inzwischen 34 Jahre geworden.
Und nochmal, wir haben ja jetzt gerade über alte Zeiten, sicher hat sich doch auch das Publikum ein bisschen geändert, ne? Oder die Gäste, ne?
Ja, sind mitgeantwortet.
Ja. Also ich habe den Eindruck, also es
sind natürlich junge da. Ja. So ist es nicht. Wir haben also auch jüngere Mitarbeiter. Es sind also viele unserer alten Stammgäste, die seit den 70er Jahren uns treu geblieben sind und da nach wie vor gerne zu uns kommen. Ich meine, wir sind gemeinsam gealtert. Mhm. Aber es kommt auch ein relativ junges Publikum rein. Wir haben also auch junge Mitarbeiter, sodass das also nicht so ein Problem darstellt, dass man den Eindruck hat, man sitzt hier nur unter Alten.
Nee, deswegen frage ich. Ne? Also
was
ich sag mal.
Angenehm sein.
Ja,
kann.
Was auch angenehm ist.
Ja, klar, aber eine Mischung ist auch manchmal
ganz
schön.
Mischung ist gut, ja.
Ne? Ich meine, damals, wie gesagt, man. Peter hat es gesagt, wir sind selbst gealtert, damals waren wir jung, für mich und für viele andere war es hier Studentenzeit, ne, weil es billige Wohnungen gab hier, sind viele hergezogen und insofern war es damals, man konnte ruhig sagen, Studentenkneipe, ne?
Ja.
Und wie gesagt, aber Jüngere sind auch nach wie vor. Dann
wir kennen, sagen wir mal, einen Teil unserer Gäste, damals haben sie studiert, dann haben sie Gott sei Dank einen Job bekommen und inzwischen sind sie pensioniert oder Rentner. Wir haben also die ganze Geschichte des Arbeitens mit Ihnen erlebt.
Das sind doch relativ viele. Ja. Also das sind, also das darf man nicht unterschätzen. Ein Großteil unserer Stammgäste sind also von den Älteren eben, das sind also Gäste, die seit den 70er Jahren bei uns sind. Es ist Schwierigkeit, das stimmt, da hattest du darauf hingewiesen, Martin, ist tatsächlich die Sanierung gewesen, weil eben nach Abschluss der Sanierung das Mietniveau in unserem Kiez also so angestiegen ist, dass also für Studenten das also schier unerschwinglich wird. Und auch, ich habe das bei uns im Haus in der Nähring 2 jetzt gehabt, da sollte jetzt der neue Mietzins für eine 110 Quadratmeter Wohnung bei warm über 800 liegen.
860
wurde uns gesagt, und das ist natürlich ein Mietniveau, das eigentlich nicht zu unserem Viertel passt.
Genau, aber das ist sowieso ein grundsätzliches Problem, was wir im Kiez haben. Die Mieten hier sind einfach zu teuer geworden. Ne? Es gibt ja auch eine Mieterinitiative inzwischen hier im Kiez, die sich mit diesen Mieten, da sind ganz bestimmte Rechtsproblematiken noch am Gange. Aber es sind aber auch viele hier im Kiez geblieben, ganz bewusst, so wie ich ja auch, die also das hier schön finden, also als Wohngegend und wirklich ganz bewusst auch diese Gemeinschaft und so weiter. Ne?
Ich meine, wir wohnen ja auch hier. Ich bin hier eingezogen 1970 in der Nähringstraße und Uschi, nachdem wir uns kennengelernt haben, 1973. Und ich wusste eigentlich, als ich hier eingezogen bin, dass ich hier bleibe. Also das ging relativ schnell. Ja. Gut, dann in den 80er Jahren entwickelte sich dann bei uns hier auch vor der Kastanie ein bisschen eine andere Szene. Wir haben dann angefangen, oder es wurde angefangen, Pool zu spielen. Das ist also eine Sache, die sich jetzt auch schon seit fast 30 oder 25 Jahren entwickelt hat. Und das gibt der Schlossstraße so ein bisschen französisches Flair, das stimmt schon.
Und ihr habt ja auch irgendwie das größte Bullturnier.
Ja, wir haben einmal im Jahr, das ist also immer zum Jubiläum oder zum Gründungstag, wenn man so will, spielen wir ein großes Turnier über zwei Tage, wo also auch aus Hamburg, aus Stuttgart, aus allen Regionen Deutschlands Spieler hier anreisen. Das sind dann manchmal 80 oder 90 Mannschaften. Und da wird über zwei Tage ein großes Turnier ausgespielt. Also das ist weit über die
Stadtgrenzen. Wann ist es denn dieses Jahr? Dieses
Jahr ist ein bisschen später, weil Pfingsten und es gibt Terminprobleme, ist es am 9. und am 10. Juni.
Okay, ja, das ist dann ist die Schlossstraße immer voll, wenn das Bullturnier ist. Erika, du hast das noch nicht gesehen, ne?
Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich stelle es mir... Ich stelle es mir interessant vor. Es ist schön, wenn eine Gaststätte nicht nur so im engeren Sinn Gaststätte ist, sondern wie mit dem Kino und mit diesem Bullspiel so Leben in das Kiez bringt. Und am besten spontan und ohne diese ganzen Bestimmungen, die dann aber doch irgendwie eine Bedeutung haben. Wenn ich noch was fragen darf, wo sind Sie hergekommen? Sie sind nicht ursprünglich in Berlin, Sie sind nicht in Berlin aufgewachsen.
Die meisten Berliner sind eigentlich, also kommen ja irgendwo aus Westdeutschland.
Habe ich gemerkt.
Ne?
Ja.
Also
hier aus Schlesien.
Ich komme aus der Oberpfalz, das heißt, da lebte ich kurze Zeit, bin dann nach München und 68 bin ich dann nach Berlin. Da lockte Berlin.
Ja, das weiß ich auch noch. Ich bin von Bonn ab und zu mal hier gewesen. Und Sie wussten dann sofort, als Sie einmal hier waren, dass Sie hier bleiben würden. In Berlin und in diesem Viertel. Das war so Liebe auf den ersten Blick sozusagen.
Ja, also ich kann sagen, ich bin schon damals ganz bewusst in dieses Viertel gekommen. Das war, wie gesagt, Wahed, der wohnte hier. Und ich hatte in Schöneberg gewohnt, da ging unsere alte WG in die Brüche. Und dann sagte Wahed, du musst hierher kommen, hier ist das super, wir sind hier eine große Gemeinschaft. Und so war das dann, ne? Und so war es damals auch. Und für mich gab es damals, für uns gab es damals zwei Kneipen. Das war einmal die Kastanie und einmal die Linde da hinten, ne?
Genau. Die Linde und wir, ja, wir haben uns dann immer auch abgesprochen, also nicht nur wir beide. Es gab ein Kneipenkollektiv in der Zeit auch. Wir hatten dann noch nachdem wir ja nur noch zu dritt als Kollektiv, also so ein Restkollektiv hier waren, hatten wir uns vorgenommen, noch ein Kollektiv zu machen, ein reines Kollektiv, und hatten das Silles dann aufgemacht. Wir haben alle gefragt, die hier gearbeitet haben, ob sie nicht mit im Kollektiv arbeiten möchten. Und ja, es war sehr interessant zu versuchen, ein Kollektiv zu gründen als über längere, genau, als Restaurant. Und wir hatten den Anspruch, dass jeder putzt, jeder kocht, jeder bedient. Also jeder muss alles können, was natürlich, wie wir gesehen haben, unmöglich ist. Es kann nicht jeder kochen. Ja. Es kann auch nicht jeder putzen. Also,
das waren die Ideen von 68.
Und nicht jeder will es vielleicht. Und nicht jeder will es, ja. Und ich denke, die Bedingungen müssten auch immer gleich sein. Also, wenn verschiedene Bedingungen bei den Menschen sind, dann ist es vielleicht schlecht möglich. Der eine ist angewiesen zu arbeiten, hat ein Kind, muss also ernähren. Der andere bekommt von zu Hause genug Geld, um zu studieren, und kann verreisen. Also ich glaube, wenn man ein Kollektiv wirklich ernsthaft gründen wollte, müssten die Bedingungen relativ gleich sein. Also die Erfahrung habe ich daraus gezogen.
Das heißt, es hat nicht geklappt mit im Endeffekt.
Oh, es war eine wunderschöne Zeit.
Aber es ging irgendwie aus diesem Grund heraus, weil es so unterschiedlich war. Ja,
wir haben drüben das Zilleck 77 aufgemacht und es lief dann bis 89. Also immerhin 12 Jahre, was also für diesen Versuch.
Als Kollektiv.
Für diesen Versuch noch eine relativ lange Zeit ist. Also, und die ersten Jahre, es war auch immer gut besucht. Allerdings haben wir uns schwer getan, für ein Kotelett mehr zu nehmen als 3,50 Mark. Insofern blieb auch nicht so viel übrig.
Ja, aber stimmt. Und wenn man heute sieht, gerade das Zille-Eck, ne, wo das jetzt in letzter Zeit gewechselt hat, wa? Keiner hat es da lange, weiß gar nicht, was jetzt passiert. Ne? Dann, ja, ne? Wie war es denn bei euch? Könnt ihr sagen, so die Einkommenssache oder das Lohn der Kneipe als solche, gab es da Unterschiede? Lief es mal besser, mal schlechter? Oder gab es Zeiten, wo es ein bisschen mauer war? Oder seid ihr zufrieden im Grunde?
Naja, im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden. Wir haben den großen Vorteil hier, dass wir Biergarten vor der Tür haben, der also im Sommer doch für eine einigermaßen solide Umsätze gesorgt hat, auch immer noch sorgt. Die Winter sind halt lang, und aber eigentlich können wir nicht klagen, die Kastanie lief immer ganz gut. Ja. Es gab eine Zeit, wo es etwas schwieriger wurde, das war so ab 96 bis Anfang 2001. Aber das hat sich auch wieder stabilisiert. Ja. Da waren natürlich die Rahmenbedingungen in Berlin ganz allgemein eingeknickt. Die Kostensituationen, die Kostenstrukturen veränderten sich. Also insofern war das eine schwierige Phase, aber inzwischen können wir wirklich nicht glauben.
Ja. Das heißt aber, man muss mehr arbeiten, um in etwa so viel zu erzielen. Also die Arbeit ist mehr geworden. Das ist eindeutig, nicht nur hier bei uns, generell.
Woran liegt das jetzt hier bei Ihnen?
Also bei uns direkt liegt es daran, dass wir eben angefangen haben, auch zu kochen, mittags, also kleine Gerichte, nicht große, aber das ist schon mal eine gewaltige Mehrarbeit. Ganz früh am Anfang haben wir um 6 Uhr Nachmittag aufgemacht, also gegen Abend aufgemacht. Die Gäste kamen eigentlich vor 10, ging man nicht in eine Kneipe. Und dann allerdings bis morgens um 4, Minimum. Und ja, es war auch alles billiger. Ich meine, wenn man heute 5 Bier trinkt, das kann sich keiner mehr leisten. Oder 4, 5 Wein. Früher hat ein Bier 1,40 Mark gekostet. Also da waren selbst bei Studenten 5 Bier
Ging so, ja.
Oder mehr drin.
Wenn du gerade über Essen gesprochen hast, kann mich erinnern, das Essen, was er früher hatte, da war vorne eine kleine Vitrine im Durchgang und da gab es Schmalzstullen.
Unser Hungerturm.
Der Hungerturm.
Ja. Es gab aber Rollmöpse, es gab Schmalzstullen, es gab und Schinkenstullen und Gurken. Und die Vitrine stand so ein bisschen abseits, sodass also ein gewisser Teil auch über Selbstbedienung so wegging, weil die hatten ja alle Hunger. Und vom Tresen aus konnte man das nicht so gut einsehen. Auf jeden Fall. Und man hat auch weggeguckt und auf jeden Fall war dann am Abend, am späten Abend war die Vitrine auf jeden Fall leer. Das war immer der Fall. Und gut, dann hat man am nächsten Tag halt wieder aufgefüllt. Genau. Also das war's so.
War ja, Schmalz war ja auch nicht so teuer.
War nicht.
Ja, prima. Die Uschi hat uns hier noch ein Bilderkatalog oder ein Jahrbuch mitgebracht, was ich gar nicht kannte, was ich aber wunderschön finde. 25 Jahre mit alten Bildern. Und wann war denn 25-Jähriges?
98?
Also 73 und 25.
Ja. Ja. 98
war das, ja.
Auch schon wieder eine gewisse Zeit her natürlich. Ja. Jetzt geht es bald auf die 35 zu. Und aber wir haben damals zum 25-Jährigen haben wir so ein Bildband, so einen kleinen gemacht, wo man alte Fotos und wo man ein bisschen einsehen kann in die Geschichte und man sieht auch, wie wir damals so ausgesehen haben und ein paar Bilder, wie man heute so aussieht. Das ist ganz interessant.
Und das, das gibt es noch hier zu kaufen oder wenn, falls es Interessierte gibt, die das jetzt hören, die können vorbeikommen und können das noch...
Was das kostet.
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir dafür damals genommen haben. Ich glaube, wir haben es damals zum Jubiläum so verteilt an Stammgäste und einen Teil haben wir natürlich auch verkauft, um auf die, die Kosten ein bisschen reinzuspielen. Aber es sind, glaube ich, noch einige Exemplare da. Nicht mehr allzu viele, aber ein paar haben wir noch.
Also wenn einer Interesse hat, kann er sich melden hier, ne? Okay. Und... dann hatte Uschi noch eine schöne Geschichte. Der Herr Berggrün ist ja gerade gestorben letzte Woche, ne? Der uns allen hier gut bekannt ist. Und da hatte Uschi vorhin eine schöne Geschichte erzählt, dass er auch zu Gast hier war.
Ja, Herr Berggrün kam des Öfteren mit seiner Frau Weißwürste essen und ein kleines Bier trinken. Und ich fand das wirklich... sehr, sehr schön, als ich in, jetzt muss ich gerade gucken, in welcher Zeit? Ich glaube, im Tagesspiegel war das. Da wurde er interviewt und er hat so liebevoll von unserer Schlossstraße gesprochen und von der Kastanie und vom Buhlspielen, dass mir ganz warm ums Herz wurde. Das muss ich sagen. Jetzt finde ich es nicht. Ich glaube, im Tagesspiegel war das. Ja. Jetzt war mir gerade noch etwas eingefallen. Jetzt ist es schon wieder weg. Es ist mir eingefallen und dann war es wieder weg gewesen.
Ja, Erika, hast du noch
eine
Frage?
Ich wollte noch eine Geschichte wollte ich natürlich noch loswerden. Die
Otto Grüneberg.
Ja, oder zwei Sachen. Zunächst mal auf unseren Baum zu sprechen zu kommen. Ja. Wir hatten ja vor unserem Haus eine Kastanie zu stehen, eine weiße, die dem Lokal auch den Namen gab. Also der Baum muss schon da gestanden sein, als bevor dieses Haus gebaut wurde hier, also vor 1900.
Schöne große Kastanie.
Die Kastanie hatte also einen Grunddurchmesser von 35 Metern, das kann man sich so vielleicht gar nicht richtig vorstellen, deckte im Prinzip den gesamten Vorgarten ab. Und als 1999 im Herbst dieser Baum so ein bisschen mickrig aussah, sagt der Nachbar von uns, der Herr Kraus, der ist so Biologe und kennt sich also und Gärtner und er kennt sich aus, sagt, mit dem Baum stimmt irgendwas nicht. Da habe ich die GASAG angerufen, weil er vermutete, es ist ein Gasschaden. und habe mitgeteilt und das gemeldet, aber da kam keine Reaktion, das Laub fiel und wir dachten, ja gut, der kommt natürlich im Frühjahr wieder. Und als dann alles grün wurde im Ende März und im April, alle Bäume trieben, nur unsere Kastanie nicht mehr und stand also wie ein totes Geäst vorm Haus. Und dann habe ich nochmal die GASAG angerufen und dann kam ein Messdruck und die stellten fest, dass direkt im Wurzelkern ein Gasrohr durchkorrodiert war und also das gesamte Erdreich im Wurzelkernbereich verblasen war mit Methan. Das hat also zur Folge, dass der Sauerstoff ruckartig dem Boden entzogen wird, die Pilzkulturen an den Wurzeln absterben und der Baum keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann. Wir mussten also ein halbes Jahr später diesen wunderschönen Baum Folge eines Gasschadens fällen und standen vor unserer Kneipe und uns kamen natürlich Tränen. Es ist nach wie vor für uns kaum vorstellbar, wenn man diesen Baum gesehen hat, dass der also innerhalb von einem Jahr abstirbt, nur weil der Erdboden mit Gas verseucht war. Wir haben dann eine neue gepflanzt, die natürlich jetzt wieder 50, 60 Jahre braucht, um einigermaßen so diesen Schattenspender. Aber sie wächst ganz gut an.
Für die nächste Generation.
Für die nächste Generation, ja. Dann ist noch eine Sache, die ich auch erzählen würde. Bei uns im Hinterhaus hat in den 20er und 30er Jahren Otto Grüneberg gewohnt. Es gibt also am Haus direkt eine Gedenktafel, weil Otto Grüneberg, also quasi ein ehemaliger Nachbar, wenn man so will, am Mittelstreifen von SA-Sturm 1931, glaube ich, erschossen wurde. Und da hat er sich noch ins Lokal geschleppt und ist hier gestorben. Und insofern haben wir da auch immer eine gewisse Verpflichtung. Da gibt es einmal im Jahr auch eine Gedenkveranstaltung.
Das war letztens, ne?
Das war jetzt am 7., also der Todestag, am 11. Februar war das. Ist immer zum Geburtstag, ja. Und das werden wir auch, also dieses Gedenken werden wir aufrechterhalten, solange wir das hier betreiben. Ich hoffe auch die nach uns kommen. Also insofern hat die Kastanie auch, was ihren Standort anbelangt, eine gewisse Verpflichtung.
Und man kann ja auch sagen, hast du ja schon erzählt von der Besetzerzeit. Also die Kastanie war immer verwurzelt mit der Kiezgeschichte, ne? Von Anfang an auch immer engagiert dabei, ob mit den Kindern, mit den Filmen, ob
besetzt. Am 1. Mai pflegten wir auch in den 70er Jahren, auch noch in den 80ern, dann unseren Kastanienbaum mit einer großen roten Fahne zu schmücken. Heute ist das wohl nicht mehr so angesagt, aber das ist eigentlich ein Bestandteil der Tradition unserer Kneipe.
Ja, was ihr vergessen habt, ist die Zeit in den 70ern, der sogenannte Häuserkampf. Hier im Kiez, hattet ihr drüber?
Na, 80er war das, ne?
Anfang der 80er. Es war in den 70ern war es schon, Peter.
Ja, der hat in den
die
70ern.
Stadtteilgruppen, ja. Arbeit, zuerst wollten sie entkernen. Also ja. Das mit der Hausbesetzung kam dann erst in den 80ern, aber in den 70ern.
Ja, die Sanierungszeit, ne?
Also dieses Sanierungsgebiet, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, in den 60er Jahren wurde der Kiez zum Sanierungsgebiet erklärt. Die ersten Planungen waren ja flach, also so im Prinzip abreißen, neu aufbauen. Da entstand dann ein Widerstand in der Mieterschaft und auch in den einzelnen, bei Gewerbetreibenden. Und da bildeten sich dann eben so Gruppen wie Mieterverein, Stadtteilgruppen, Frauengruppen, die also versuchten da ein bisschen den Widerstand zu organisieren und es hat auch geklappt, insofern als dass diese Kahlschlagsanierung verhindert werden konnte. Was es nicht verhindert werden konnte, ist, dass jetzt die Mieten so gestiegen sind, also das ist ja eigentlich eine ziemliche Tragödie. Aber daraus hat sich dann auch entwickelt die Hausbesetzerzeit, weil doch einige Häuser dann leer standen in diesem Sanierungsgebiet und die dann eben in den 80er Jahren besetzt wurden. Aber da war natürlich schwer was los hier im Kiez und letztendlich hat sich das so bis heute gehalten, wenn man mal die Wahlergebnisse sich anschaut bei den Berliner Wahlen oder so und guckt nach, wie hoch der Anteil der Grünwähler ist oder der Linken nicht. Also das ist schon auffällig in der Stadt. Ich glaube, wir hatten hier bei, bei verschiedenen Wahlen mehr Grünanteil Wähler als in Kreuzberg. Ja. Das muss man einfach mal festhalten.
Ja, in bestimmten Wahllokalen, ja, genau. Hm. Mir fällt dazu noch eine schöne Geschichte ein. Es gab oder es gibt ja einige Filme auch über den Kiez, so im ZDF gedreht, so bestimmte Folgen. Ja. Da gibt es einen schönen alten, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber da wurde vorne, kennt er sicher auch noch, den Wolfgang von der Galerie Wunderland früher, ne?
Der wohnte mit in der Wohngemeinschaft mit Aska, also mit Wachet, mir.
Ja. Ich hatte da gewohnt, auch in der 15a. Und da war das Team, das muss so in den 70er Jahren gewesen sein, mit so einer Kinderbande draußen. Wolfgang ist dabei. Und die Kinder spielten Entmietung.
Ja, der Wolfgang wohnt jetzt neben der Galerie von damals. Der wohnt immer noch da.
Ja. Wir haben auch Kontakt zusammen.
Ja. Ja, wir sehen ihn ja regelmäßig.
Na prima, fällt euch noch was ein, Erika, dir?
Wer war oder ist Wachet? Also der Name sagt, das ist jemand aus der arabischen Welt. Das heißt, damals war das schon interkulturell hier.
Ja, Wachet war, ich musste leider wahr sagen, weil er vor vier Jahren gestorben ist. Gott sei Dank zu Hause bei den Eltern. War hier an der Filmakademie. Vorher war er in Paris an der Filmakademie und in Prag war er auch. Und er hat wunderbare Dokumentarfilme gedreht, die auch im Fernsehen gezeigt wurden. Und zwar ging es hauptsächlich über seine Heimat. Also herrliche Bilder, wunderschön.
Ich bin mit ihm 3 Monate in Ägypten gewesen, bei seiner Familie. Ja, ich habe 3 Monate am Nil gelebt mit ihm zusammen damals in der Zeit. Ja.
Wie ist er nach Berlin gekommen, um zu studieren? Es war so studentisch.
Ich kann mich erinnern, in der Wohngemeinschaft, wir hatten immer Katzen. Und Wachet zieht ein, da war ihm, wie gesagt, ein Zimmer frei. Und wir hatten die Katzendosen. Und ich mache so eine Katzendose auf und gebe sie der Katze. Und der Wachet guckt und war hell empört. Was, ihr kauft extra Futter für Katzen? Womit er ja eigentlich auch recht hatte, muss ich sagen.
Ja, das ist in Ägypten anders.
Genau, das kommt halt aus seiner Heimat her, ja, wo man, genau.
Das war... Also ich habe es gut verstanden, als er das sagte.
Haben sich die Veränderungen in der Stadt ausgewirkt, auch auf dieses Viertel, also der Mauerfall und das Ganze, was mit Berlin passiert ist in den letzten Jahren?
Es ist, glaube ich, ein Zusammenhang zu sehen mit den hohen Mieten hier und dann gleichzeitig die Öffnung der Mauer, dann sind die jungen Leute, also auch Leute, die hier die Mieten zahlen konnten, wollten dann eben Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Da hat sich so die Jugend getroffen und Galerien und es gab Wohnungen, die sie bezahlen konnten und wo sie Ateliers eben dann gleich daneben haben konnten, was hier nicht mehr der Fall ist.
Aber vielleicht auch nicht schlecht,
aber
oder?
Es kommen viele zurück.
Naja, weil die Mieten.
Also.
Wir haben mehrere Mitarbeiter, also junge Studenten, die in Friedrichshain wohnen. Und wir hören natürlich inzwischen, dass da nicht anders läuft als in den 70er und 80er Jahren hier bei uns. Wenn die Häuser erstmal saniert sind, dann gehen die Mieten auch hoch und werden gerade für die Jungen im Prinzip auch unerschwinglich. So, dass da immer eine gewisse Bewegung in der Stadt stattfindet in Richtung billigen Wohnraum. Ob da eine Rückwärtsbewegung in Richtung Charlottenburg stattfindet, wage ich zu bezweifeln. Aber ich höre immer wieder, dass einige auch ihre Ausflüge nach Ost-Berlin oder nach Friedrichshain und Mitte beenden und wieder zurückkommen.
Aber ich meine, für mich ist jetzt auch, dass das Juppitum uns erspart geblieben ist, hier ist ja auch nicht so
da
schlecht.
Ich bin sehr glücklich drüber.
Noch eine letzte Frage. Was war in diesem Haus, bevor Sie kamen? Oder bevor ihr kamen?
Also dieses Lokal hier unten gibt es natürlich, wurde eingerichtet mit dem Hausbau 1898, hieß auch immer zur Weißen Kastanie und war eigentlich so ein kleines Kiezlokal. Wir haben ja dann erst hier bestimmte Mauerdurchbrüche gemacht.
War ja Arbeitergegend.
War Arbeitergegend. Ja. Und es war also so ein Kiez-Feierabend-Kneipchen, relativ klein, im kleinen Tresen. Und hinten so ein Nebenraum für Veranstaltungen und Familienfeiern und sowas. Und wir haben nur insofern eine Veränderung durchgeführt, dass wir also die Tür, die da drin war, zwischen den beiden Räumen rausgebrochen haben, haben einen Durchbruch gemacht, sodass das also im Prinzip ein großer Raum geworden ist. Ja, aber ein Lokal war es seit Anfang an. Und die hieß wohl auch immer zur Weißen
Kastanie. Am Anfang haben wir geheizt mit einem Kohleofen vorne, also ein Kachelofen war. Es war fürchterlich kalt, wenn es
im Winter.
Also nur der eine Ofen, aber irgendwie hat uns das nichts ausgemacht.
Das war auch normal zu der Zeit hier in Berlin, die Kohleöfen. Mhm. Und gibt es irgendwelche Perspektiven für die Zukunft? Oder dass es so weitergeht, wie es ist?
Also wir freuen uns, wenn es weiter so geht wie jetzt. Und ja, wir...